Deutschlandfunk, das war der Tag.
Im Studio ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend.
Die humanitäre Lage in Gaza ist die Hölle.
Annalena Baerbock, heute in Israel.
Dass wir seit 5 Monaten in diesem Dilemma feststecken, darf nicht auf dem Rücken der hungernden Zivilbevölkerung in Gaza ausgetragen werden.
Klare Worte da von der deutschen Außenministerin. Viele Beobachter sagen, da zeichnet sich gerade eine neue Linie ab in der deutschen Israel-Politik. Es ist eins unserer Themen heute Abend. Wir schauen uns außerdem die heutige britische Gerichtsentscheidung im Fall Julian Assange an. Haben wir gerade schon in den Nachrichten gehört. Und wir werden dazu auch die Meinung des Strafrechtsexperten Kai Ambos hören von der Universität Göttingen. Und ebenfalls gerade in den Nachrichten das schwere Schiffsunglück in Baltimore an der US-Westküste. Eine vielbefahrene Autobrücke ist dort zusammengebrochen. Auch dazu haben wir ausführlich Informationen aus den USA. Wir beginnen aber mit dem Fall Julian Assange. Der zieht sich ja seit 2 Jahrzehnten hin. Es ist eine Geschichte mit vielen Dreh- und Wendepunkten. Und viele Unterstützer des WikiLeaks-Gründers hatten heute auf eine deutliche Entscheidung der britischen Justiz gehofft. Es wurde dann nur ein Teilerfolg für Assange. Eine Auslieferung an die USA kann es erstmal nicht geben. Stattdessen gibt es mehrere Forderungen an die Behörden in den USA. Die Einzelheiten hat aus London Christoph Prössel.
Die Entscheidung der Richter kommt einem Aufschub gleich. Die US-Behörden wurden aufgefordert, Zusicherungen zu geben. Erstens soll die US-Seite garantieren, dass Assange im Fall einer Verurteilung nicht die Todesstrafe droht. Zweitens sollen die Behörden zusichern, dass Assange sich bei seinem Verfahren auf die Meinungsfreiheit berufen kann und für ihn die gleichen Rechte gelten wie für einen US-Staatsbürger. Die amerikanischen Behörden haben 3 Wochen Zeit, entsprechende Belege zu erbringen. Am 20. Mai soll eine weitere Anhörung stattfinden. Vor dem Gerichtsgebäude in London versammelten sich zahlreiche Anhängerinnen und Anhänger von Assange. Auch seine Ehefrau Stella Assange war angereist und sprach, nachdem die Entscheidung der Richter bekannt gegeben worden war.
The Biden administration should not issue assurances. They should drop this shameful case that should never have been brought. Julian should never have been imprisoned for a single day. This is a shame on every democracy.
Die Biden-Administration sollte keine Zusicherungen geben, sondern die Anklage gegen Julian Assange fallen lassen, sagte Stella Assange. Der Fall sei eine Schande für jede Demokratie. Die US-Regierung will dem Australier wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Washington wirft ihm vor, geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan und viele weitere geheime Dokumente gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Die US-Regierung argumentiert, Assange habe nicht wie ein Journalist gehandelt, weil er eben Dokumente veröffentlichte, ohne darin genannte Personen zu schützen. Assanges Unterstützer sehen ihn hingegen als Journalisten, der wegen der Aufdeckung von US-Kriegsverbrechen ins Visier der Justiz in Washington geraten ist.
Julian is a political prisoner. He is a journalist and he is being persecuted because he exposed the true cost of war in human lives.
Julian sei ein politischer Gefangener, sagte Stella Assange. Er werde verfolgt, weil die Veröffentlichungen von WikiLeaks die wahren Kosten des Krieges, die vielen Menschenleben, aufgezeigt hätten. Julian Assange droht also nach wie vor die Auslieferung. Ein Prozess in den USA könnte sehr lange dauern. Stella Assange hatte im Februar deutlich gemacht, dass Julian Assange schwer krank ist. Sie befürchtet, dass Assange die Auslieferung und einen Prozess in den USA nicht überleben würde. Der WikiLeaks-Gründer sitzt seit 5 Jahren im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh ohne Urteil.
Soweit der Bericht von Christoph Prössel. Es ist also ein Teilerfolg für Julian Assange. Ich habe über diese Londoner Gerichtsentscheidung heute Abend kurz vor dieser Sendung mit Kai Ambos gesprochen. Er lehrt internationales Strafrecht an der Universität Göttingen. Schönen guten Abend, Herr Professor Ambos.
Guten Abend, Herr Armbruster.
Ist dieses Urteil jetzt mehr als nur eine Vertagung?
Im Grunde ist es eine Vertagung. Also der High Court, der zu entscheiden hat über die Gewährung eines möglichen weiteren Appeal, man spricht im Englischen vom sogenannten Leave to Appeal, hat die USA aufgefordert, im Hinblick auf drei Berufungsgründe nochmal Zusicherungen zu geben. Die eine haben Sie gerade schon in der Anmoderation erwähnt, da ist die Frage der Todesstrafe, dass da also zugesichert wird, dass auf keinen Fall die Todesstrafe angewendet wird. Und die andere bezieht sich auf das First Amendment der US-Verfassung, das ja die Meinungsfreiheit garantiert und das soll auch Assange soll die garantiert werden. Und dann ist damit zusammenhängend die dritte Zusicherung, dass Assange genauso wie Amerikaner behandelt wird. Und damit eben genauso wie Amerikaner sich auf die Meinungsfreiheit berufen kann. Und wenn diese Assurances, diese Zusicherungen jetzt von den Amerikanern innerhalb von 3 Wochen gegeben werden, dann wird die eigentliche Berufungsverhandlung stattfinden.
Ist das denn eine realistische Forderung? Können die britischen Richter das tatsächlich von den USA verlangen, dass solche weitreichenden Justizgarantien gegeben werden?
Das ist durchaus üblich. Man kann im Auslieferungsverfahren von dem ersuchenden Staat, der ja etwas haben will, nämlich konkret, dass die Person eben ausgeliefert wird, alles Mögliche verlangen. Letztendlich sitzt man ja am längeren Hebel. Man hat ja die Person, hier hat eben das Vereinigte Königreich Assange. Und das sind ja auch nicht die ersten Zusicherungen. Die Amerikaner wurden ja vorher schon aufgefordert, etwa zuzusichern, dass er nicht in Isolationshaft kommt. Das haben sie auch schon gemacht. Die haben auch schon einige Zusicherungen gegeben. Also grundsätzlich kann der ersuchte Staat von dem ersuchenden Staat alles Mögliche verlangen an Zusicherungen. In der Sache hier ist allerdings fraglich, ob diese Zusicherungen wirklich notwendig sind. Denn die Anklage, die auch schon bestätigt wurde von einer Grand Jury in Virginia, auf die sich auch das Auslieferungsersuchen der Amerikaner stützt, sieht überhaupt keine Taten vor, für die die Todesstrafe verhängt werden könnte. Das wäre nämlich nur der Hochverrat. Und da müsste man quasi diese Anklage ändern. Das ist hochkompliziert im US-amerikanischen Verfahren. Da muss man nochmal vor eine Grand Jury. Und auch die Meinungsfreiheit, die ist eigentlich garantiert. Wie gesagt, erstes Amendment, das ist eine ganz starke Garantie. Die ist eigentlich stärker als bei uns nach Artikel 5 des Grundgesetzes. Und insofern weiß ich nicht, warum man das wirklich braucht oder warum man daran zweifelt. Und das ist eigentlich das Überraschende der Entscheidung, dass es dass er die bekommen wird, diese Meinungsfreiheit.
Und was wird denn passieren, wenn die USA jetzt aus irgendeinem Grund sagen, diese Zusicherung können wir nicht geben?
Wenn die Zusicherung nicht geben, dann wird auch über diese Frage Leave to Appeal entschieden. Aber dann wird im Grunde gleich die Berufungsverhandlung stattfinden. Also die Voraussetzung, dass überhaupt eine Entscheidung stattfindet. Insofern ist es ein gewisser Sieg für Assange, ist, sie müssen jetzt diese 3 Zusicherungen geben. Nur dann kann es zugunsten der USA weitergehen und dann kann eben weiter geprüft werden, ob man jetzt die Berufung zulässt. Wenn die Amerikaner das jetzt nicht tun würden, was ich aber bezweifle, weil das sind Standardzusicherungen, also gerade die Nicht-Todesstrafe, das werden sie machen. Wenn sie das nicht machen würden, dann wäre Assange in einer sehr sicheren Position, weil sich natürlich der High Court jetzt festgelegt hat, dass er nicht ausgeliefert würde. Also da kommen sie eigentlich nicht mehr drüber zurück, wenn sie sagen, wir möchten die Zusicherung, wenn die Amerikaner die nicht geben, dann würde er nicht ausgeliefert werden.
Und wenn er zunächst dann weiter in Großbritannien in Haft bleiben würde, wäre irgendwann seine Gefängnisstrafe bald vorbei und dann wäre er ein freier Mann?
Er ist in einer sogenannten Auslieferungshaft. Und wenn das Auslieferungsverfahren zu Ende ist durch eine Negativentscheidung, also zum Beispiel die endgültige Entscheidung, er wird nicht ausgeliefert, dann kommt er frei. Ja, er verbüßt ja keine Haftstrafe.
Was ist denn Ihr Eindruck? Geht es eigentlich in diesem ganzen Verfahren noch um Recht und Justiz oder ist das eher Außen- und Sicherheitspolitik?
Naja, es geht schon um ein Auslieferungsverfahren nach dem hochkomplizierten Auslieferungsgesetz aus 2003 der Engländer, was den Auslieferungsvertrag USA-England verdrängt. Das ist ein schwer verständliches Verfahren, ja mit auch ganz vielen Rechtsmitteln. Deswegen dauert das ja so lange. Wir müssen ja sehen, dass Assange seit 2010, da gab es erst dieses schwedische Verfahren und jetzt halt das US-Verfahren seit 2019. Der Mann ist ja jetzt schon 23 Jahre in diesem Verfahren, was einen erheblichen Rechtsschutz bietet. Also in Deutschland ginge das schon viel schneller. Und das sind rechtliche Argumente. Natürlich wird auch politisch argumentiert. Also das Grundargument von den Assange-Leuten ist ja, dass es um politische Verfolgung geht.
Und das sehen Sie nicht so?
Das sehe ich nicht so, weil das ist auch abgelehnt worden von den britischen Gerichten. Auch nochmal heute in dieser Entscheidung. Es gab ja mehrere Berufungsgründe und der etwa der politischen Verfolgung wurde auch nochmal abgelehnt.
Naja, abgesehen von den britischen Juristen, jetzt frage ich einfach mal den Juristen klar, Kai Amboss. Sehen Sie ihn als politischen Gefangenen?
Nein, sehe ich nicht. Denn es geht um Straftaten der Offenlegung von Informationen, des Zusammenwirkens mit Chelsea Manning, um an sicherheitsrelevante Informationen zu kommen. Und das sind Straftaten nach dem Bundesstrafrecht der USA, wie sie übrigens auch hier strafbar wären. Und es gibt eben keine Rechtfertigung dafür, weil es eben auch, weil eben auch Leute gefährdet wurden und weil es um unheimlich viel Material ging und er da auch nicht verantwortlich gearbeitet hat, sondern die Sachen wurden ja einfach so ins Netz gestellt.
Und was sagen Sie zu dem Argument, dass Julian Assange jetzt schon so lange Zeit in Gefangenschaft beziehungsweise auch in selbstgewählter Isolation vorher in der Botschaft von Ecuador gelebt hat, dass er eigentlich schon für alle diese Straftaten genug bestraft ist?
Daraus kann man dann das Argument ableiten, weil ja auch sein Gesundheitszustand sehr schlecht ist, dass man aus humanitären Gründen das jetzt vielleicht aufhören soll. Das vertrete ich ja auch. Aber die Tatsache, dass er so lange in Freiheitsentzug ist, das ist ja in der Tat so, wie Sie zu Recht sagen, selbst gewählt. Also über 10 Jahre war er in der äquatorianischen Botschaft. Da ging es um die vorgeworfenen Sexualstraftaten in Schweden und das Verfahren der USA, wo er jetzt wirklich in Auslieferungshaft ist, in Belmarsh, in diesem Hochsicherheitsgefängnis in London, ist ja jetzt 3 bis 4 Jahre. Und das kann auch hier passieren. Also wenn Sie hier in Deutschland ausgeliefert werden sollen, in irgendein Land, da kann das auch durchaus sein, dass Sie länger in Auslieferungshaft sind.
Und wie schätzen Sie, wie geht das dann weiter in 3 Wochen? Was ist Ihre Erwartung?
Also ich erwarte, dass die Amerikaner diese Zusicherungen, die sie wie gesagt nicht viel kosten werden, auch noch geben werden. Und dann werden diese beiden Richter entscheiden, ob sie dann ein Berufungsverfahren zulassen. Und dann haben wir eigentlich die eigentliche Berufungsverhandlung über die Gründe, die jetzt noch relevant sind. Und dann kann es, wenn je nachdem, wie die Entscheidung dann ausgeht, also wenn zum Beispiel der High Court sagt, wir würden jetzt die Auslieferung der zustimmen, dann kann es nochmal zum Supreme Court gehen und am Ende kann es auch nach Straßburg gehen zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Also das dauert, wird noch einige Zeit dauern, das ist meine Prognose.
Sagt hier bei uns im Deutschlandfunk im Journal vor Mitternacht Kai Amboss. Er ist Professor für internationales Strafrecht an der Universität Göttingen. Und wir haben mit ihm über die jüngste britische Justizentscheidung im Fall Julian Assange gesprochen. Herr Amboss, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Und wir gehen in den Nahen Osten. Ein halbes Jahr herrscht jetzt schon Krieg im Gazastreifen seit dem Überfall der Hamas auf Israel mit mehr als 1.100 Toten. Immer deutlicher wird inzwischen, dass Israel mit seinem harten militärischen Gegenschlag gegen die Hamas international an Unterstützung verliert. Deutliches Anzeichen dafür in dieser Woche bei einer Abstimmung im UNO-Sicherheitsrat, als sich die USA im entscheidenden Moment enthalten haben. Deutliche Anzeichen auch jetzt beim Besuch der deutschen Außenministerin im Nahen Osten. Julio Segador zieht Bilanz.
Es war der 6. Besuch der deutschen Außenministerin in Israel seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober. Israels Sicherheit sei unsere Verpflichtung, erklärte Annalena Baerbock zum Abschluss ihrer Nahostreise. Israel habe das Recht auf Selbstverteidigung. Das hatte sie auch zuvor immer wieder betont. Doch zwischen den Zeilen wird der Ton schärfer.
Die Art und Weise der Selbstverteidigung darf nicht dazu führen, dass Israel sich dabei selbst verliert.
Es ist für Deutschlands oberste Diplomatin ein schmaler Grat, Israel den Rücken zu stärken und andererseits das immense Leid der Bevölkerung im Gazastreifen immer wieder zu thematisieren. Baerbock hat sich für einen pragmatischen Weg entschieden.
Da es hier um die Herausforderung geht, dass 2 Millionen Menschen so gut wie nichts mehr zum Überleben haben, ist es aus meiner Sicht mittlerweile irrelevant, wer jetzt wann, wie, wo, an welcher Stelle Recht hat, sondern es kommt allein darauf an, dass wir die Hilfe jetzt nach Gaza reinbekommen. Das heißt, wir müssen pragmatisch denken, wir müssen out of the box denken.
Im Gespräch mit Israels Außenminister Katz unterbreitete sie ihrem Amtskollegen den Vorschlag, sich stärker an den humanitären Maßnahmen zu beteiligen. Etwa, wenn es darum gehe, die israelischen Kontrollen der mit Hilfsgütern beladenen Lkw zu beschleunigen. Beispielsweise am israelischen Grenzübergang Kerem Shalom, wo ein Großteil der Lastwagen von Israel kontrolliert wird.
Wenn es weitere Scanner braucht, mit den Niederländern sind wir im Gespräch über Scanner, die können wir bereitstellen. Wenn es weitere finanzielle Mittel braucht, die können wir bereitstellen. Wenn es weitere, vielleicht europäische Inspektoren braucht, die können wir bereitstellen. Und die Lebensmittel können wir definitiv bereitstellen, weil Deutschland ist einer der größten Geber der humanitären Güter.
Unklar ist, wie Israel auf den Vorschlag reagierte. Details des Gespräches mit Außenminister Katz wollte Baerbock auf Nachfrage nicht nennen. Die Ausweitung der Hilfslieferungen auf dem Landweg scheint derzeit der effektivste Weg zu sein. Die Transporte über den Seeweg oder die sogenannten Airdrops, an denen sich auch die deutsche Luftwaffe beteiligt, scheinen weniger effektiv. Dazu kommt, dass der Abwurf von Hilfsgütern enorme Risiken mit sich bringt. Einige seien gestern ertrunken, als sie Hilfsgüter aus dem Meer holen wollten, sagte ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters. Wir warteten auf die Ausgabe von Wasser und waren überrascht, als ein Flugzeug kam und die Hilfsgüter ins Meer fielen. Viele schwammen dorthin, um die Pakete an Land zu bringen. Einige kamen im Meer ums Leben, ungefähr drei. Niemand hat nach ihnen gesucht. Außenministerin Baerbock setzt nun darauf, sich stärker an den jordanischen Lkw-Hilfslieferungen zu beteiligen, was auch dazu führen könnte, dass deutsche Hilfsgüter, die derzeit in Jordanien lagern, schneller in das Kriegsgebiet gebracht werden könnten.
Der Krieg im Nahen Osten, in der Ukraine und dann noch die Terrorgefahr hier bei uns. Viele Kriege und Krisen sorgen gerade auch in Deutschland für Debatten und für politische Kontroversen. Und auch die Bundesregierung muss sich immer wieder neu positionieren und mit ihren Positionen ringen. Dass das nicht immer ganz leicht ist, war heute bei einem kurzen Auslandsbesuch von Olaf Scholz zu sehen. Der Kanzler war zu Gast in Slowenien. Frank Capellan hat ihn beobachtet.
Cristiano Ronaldo stiehlt dem Kanzler die Show. Die sportbegeisterten Slowenen interessiert der Auftritt des Superstars der portugiesischen Nationalmannschaft wohl mehr als der Besuch von Olaf Scholz. Denn zeitgleich zum Testspiel Deutschland-Niederlande tritt in Ljubljana Portugal gegen Slowenien an. In den Zeitungen des Landes hat es der Gast aus Berlin da nicht ganz leicht. Es gibt auch wenig, was die Beziehungen zwischen Deutschland und Slowenien trüben könnte. Scholz ist auf Freundschaftsvisite. Premier Robert Golob empfängt ihn auf Schloss Brdo vor den Toren der Hauptstadt. Und Fußball spielt auch hier eine Rolle.
Wir haben viel Freude auf die Europameisterschaften und viele drücken ihrer Mannschaft die Daumen, ich zum Beispiel meiner.
Doch nach dem Terroranschlag in Moskau wächst die Sorge vor islamistischen Angriffen während dieses Großereignisses. Innenministerin Nancy Faeser hat verschärfte Grenzkontrollen während der Fußball-Europameisterschaft angekündigt.
Wir sind jeden Tag dabei, die Sicherheitslage konkret zu bewerten. Auch vor diesem furchtbaren Anschlag in Moskau war das für uns höchste Priorität. Zu den Maßnahmen gehören auch die jetzt angekündigten Grenzkontrollen, die übrigens nichts Ungewöhnliches sind, sondern auch bei anderen Großereignissen stattgefunden haben.
Sloweniens Regierungschef betont, dass solche Kontrollen an den Grenzen seines Landes längst umgesetzt würden. Golob in der Stimme seiner Übersetzerin.
Diese Sicherheitsrisiken steigten bereits seit dem Angriff von Hamas am 7. Oktober. Aus diesem Grund hat auch Slowenien auf der südlichen und Ostgrenze bereits Grenzkontrollen.
Mit Blick auf den Nahostkonflikt liegen beide Staaten dann doch ein wenig auseinander. Traditionell hat Ljubljana immer schon die Palästinenser mehr im Blick gehabt. Viel früher als Berlin hat Golob darauf gedrängt, den Menschen im Gazastreifen zu helfen. Seine Regierung hat nach Ansicht des Ministerpräsidenten nun dazu beigetragen, dass die Vereinten Nationen eine Resolution verabschiedet haben, in der Israel zu einem Waffenstillstand gedrängt wird. Robert Golob müht sich allerdings, seinen Gast aus Deutschland nicht allzu sehr zu verprellen.
Wir verstehen und respektieren in Slowenien die deutsche Sichtweise. Wir verstehen, dass dieses Problem mit der Vergangenheit und der Relation zu Israel verbunden ist.
Ob die schroffe Reaktion des israelischen Premiers auf die Enthaltung der Vereinigten Staaten bei der Abstimmung über die jüngste UN-Resolution zu einer Eskalation in den israelisch-amerikanischen Beziehungen Beziehungen führen wird, mag der Kanzler nicht kommentieren. Olaf Scholz hofft, dass Benjamin Netanyahu dem internationalen Druck nachgeben wird. Zugleich betont der Sozialdemokrat allerdings:
Für uns ist auch wichtig, dass jetzt ein länger anhaltender Waffenstillstand beginnt, der verbunden ist mit der Freilassung aller Geiseln der Hamas und übrigens auch der Herausgabe der Getöteten, die nicht überlebt haben in den schrecklichen Gefängnissen der Hamas.
Beim gemeinsamen Abendessen sollten dann die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Slowenien im Vordergrund stehen. Die sind ohnehin sehr gut, sollen aber mit Blick auf eine Rüstungskooperation weiter ausgebaut werden. Und hinsichtlich der Unterstützung der Ukraine ist die Einigkeit zwischen beiden Ländern groß. Weitere Waffenlieferungen sind unabdingbar.
Frank Capellan über Olaf Scholz und seinen Besuch heute in Slowenien. 23.30 Uhr, wir machen weiter mit Kurzbeiträgen aus dem In- und Ausland. Der deutsche Wetterdienst führt in seinen Vorhersagen künftig ein neues Element ein. Es geht um die Bodenfeuchte. Janina Schreiber.
Je nachdem, wie nass die Böden in Deutschland sind, kann ein Wetterextrem wie Starkregen eher zu Hochwasser führen. Das heute vorgestellte Modell des deutschen Wetterdienstes soll künftig früher vorhersagen, wie sich die Bodenfeuchte entwickelt. Denn es bezieht dabei laut eines Sprechers auch mit ein, wie viel Wasser in der jeweiligen Jahreszeit aus den obersten Bodenschichten verdunstet und was darauf bereits wächst, und setzt es zu vorherigen Perioden in Bezug. Die Vorhersage sei eine Anpassung an die Klimaerhitzung. Sie soll dem Katastrophenschutz sowie Land- und Forstwirtschaft helfen, sich auf Überschwemmungen und längere Dürreperioden früher vorzubereiten. Der DWD teilte außerdem mit, dass sowohl in Deutschland als auch weltweit das vergangene Jahr 2023 das bisher wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung war. Das lag hierzulande vor allem am milden Winter und Herbst mit einem sonnenreichen September. Das seien gute Bedingungen für die Erzeugung von Solarstrom gewesen, so eine Sprecherin. Gleichzeitig habe es 2023 wieder besonders viel geregnet. Die Wintermonate Januar, November und Dezember hätten demnach gute Bedingungen geschaffen für die Stromerzeugung aus Windenergie.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ein weiteres wichtiges Testspiel gewonnen. 2:1 gegen die Niederlande. Jens-Jörg Krieg.
Völlig losgelöst, passend zur neuen Torhymne, segelt die deutsche Mannschaft weiter durch das EM-Jahr 2024. Zweites Spiel, zweiter Sieg, 2:1 am Ende gegen die Elftal nach einem Fehlstart. Denn bereits in der 4. Minute führte das Team von Ronald Koeman durch einen Treffer von Fährmann. Ein Fehler von Mittelstädt war dem vorausgegangen und der Linksverteidiger vom VfB Stuttgart machte dann mit seinem ersten Länderspieltor einen wunderschönen Treffer in der 11. Minute bereits den Halbzeitstand perfekt im zweiten Durchgang. Erst Oranje stärker, dann die Deutschen mit vielen Chancen und schließlich war es wer sonst als Niklas Füllkrug, der mit der linken Schulter nach einer Großecke den Ball ins Tor hineinwuchtete. 11. Länderspieltreffer für den Angreifer von der Borussia. Am Ende ein 2:1, Jubel im ausverkauften Stadion. Die pinken Trikots haben geholfen zum Aufschwung, der weitergeht, und mit der neuen Torhymne in Frankfurt.
Truth Social heißt der Kurznachrichtendienst, den Donald Trump gegründet hat. Das Unternehmen wurde heute zum ersten Mal an der New Yorker Börse gelistet. Und es hat viele Anleger überrascht. Antje Passenheim.
Es war ein rasanter Start. Nur wenige Minuten nach Beginn des Börsenhandels an der tech-lastigen Nasdaq sprang der Aktienkurs von Trumps Social-Media-Firma um mehr als 50% in die Höhe. Wegen der enormen Schwankungen wurde der Handel mit der Trump Media and Technology Group sogar für einige Minuten unterbrochen. 20 Minuten nach Börsenstart hatten mehr als 6,5 Millionen Aktien von Trump Media die Besitzer gewechselt. Damit legte auch der Wert der umfassenden Anteile des 77-jährigen Präsidentschaftsanwärters an dem Konzern kräftig zu. Mit fast 60% der Anteile ist Trump der größte Aktionär. Bei einem Eröffnungskurs von fast $78 ist dieser Anteil fast $6 Milliarden wert. Das schnelle Bargeld, das Trump für die Begleichung seiner Kosten im Zusammenhang mit den Prozessen gegen ihn benötigt, wird dieser Deal ihm voraussichtlich aber nicht bringen. Beschränkungen hindern ihn daran, die Aktien in den nächsten 6 Monaten zu verkaufen.
Und wir schauen noch kurz auf das, was heute an den Börsen in Deutschland geschehen ist. Auch da sind die Kurse heute nach oben gegangen. Samir Ibrahim.
Zweiter Handelstag der verkürzten Woche vor Ostern und schon wieder neue Rekorde an der Börse. Am Nachmittag springt der DAX über die Marke von 18.400 Punkten und markiert ein neues Allzeithoch. Gehalten wird das am Ende nicht, aber mit dem Schlussstand von 18.384 Punkten sind die Händler durchaus zufrieden. Die Kauflaune ist ungebrochen. Nach wie vor baut man am Aktienmarkt auf sinkende Zinsen. Der Immobilienkonzern Vonovia ist deshalb mit einem Plus von rund 2% bei den Gewinnern weit vorn mit dabei. Sinkende Zinsen würden helfen, das schwierige Geschäft wieder zu beleben. Der Markt war durch die Maßnahmen der Notenbanken gegen die Inflation regelrecht eingebrochen. Gefragt sind außerdem noch immer sogenannte Tech-Werte, also alles, was auch nur im Entferntesten mit KI, der künstlichen Intelligenz, zu tun hat. Das DAX-Schwergewicht SAP gehört deshalb zu den begehrten Unternehmen am Aktienmarkt und trägt mit seinen Kursgewinnen von gut 1% ganz allein schon einen guten Teil zu den neuen Rekorden bei. Zahlen gab es heute aus der sogenannten zweiten und dritten Reihe. Unter anderem legte die Baumarktkette Hornbach eine ernüchternde Bilanz vor. Die Zurückhaltung der Konsumenten macht sich auch im Heimwerkerbereich bemerkbar. Besserung ist aber möglicherweise in Sicht und weil die Aktie im Vorfeld schon kräftig federn lassen musste, durften sich die Verantwortlichen der Kette heute über ein Kursplus von gut 8% freuen. Eine Aktie, und auch das sei noch erwähnt, wird es demnächst wohl nicht mehr an der Börse geben. Telefonica Deutschland erlebt ein sogenanntes Delisting, wird also von der Börse genommen. Vorstand und Aufsichtsrat haben diesem Schritt heute zugestimmt.
Der Börsenbericht von Sami Ibrahim. Noch einmal ins Ausland. Es ist der Albtraum vieler Autofahrer und vermutlich auch vieler Schiffskapitäne. In Baltimore in den USA, da ist es in der vergangenen Nacht passiert. Ein Containerschiff hat eine vielbefahrene Autobrücke gerammt und zum Einstürzen gebracht. Sebastian Hesse.
This morning, our state is in shock.
Heute früh befindet sich unser Bundesstaat in Schockstarre, sagt der Gouverneur von Maryland, Wes Moore.
The words that the Key Bridge is gone, it still shakes us.
Dass die Francis Scott Key Bridge, ein Wahrzeichen der Hafenstadt Baltimore, nicht mehr existiert, das erschüttert alle. Doch die Rettungskräfte, die weiterhin fieberhaft nach Überlebenden des Brückeneinsturzes suchen, haben noch keine Zeit für Trauer und Reflexion. Mindestens 6 Menschen werden noch vermisst, sagt der Verkehrsminister von Maryland, Paul Wiedefeld.
There are 8 individuals. 6 are being searched for right now. One is at was taken to the hospital. And one is not in the hospital that we're speaking to.
8 Menschen haben sich zum Zeitpunkt der Kollision auf der Brücke befunden, eine Straßenbauarbeiter-Crew. Einer kam wie durch ein Wunder unverletzt davon, einer befindet sich im Krankenhaus und nach den übrigen 6 wird mit Booten und Tauchern gesucht. Die Wassertemperatur beträgt 9 Grad Celsius.
The crew that was out there working was basically repairing potholes, just so you understand that had nothing to do with a structural issue.
Die Crew hat zu nächtlicher Stunde Schlaglöcher ausgebessert, stellt der Verkehrsminister klar, und das Containerschiff, das für die dänische Reederei Maersk auf dem Weg nach Sri Lanka war, kam offenbar wegen eines Stromausfalls vom Kurs ab, so Marylands Gouverneur, und hatte sogar einen entsprechenden Notruf abgesetzt.
We can confirm that the crew notified authorities of a power issue. Yes.
Zwischen dem Notruf und dem Zusammenbruch der Brücke war ausreichend Zeit, die Brückenzufahrten zu sperren.
We're thankful that between the Mayday and the collapse that we had officials who were able to begin to stop the flow of traffic, so more cars were not up on the bridge.
Dadurch konnte doch eine Reihe von Fahrzeugen rechtzeitig abgefangen werden und damit, wie Gouverneur Wes Moore sich ausdrückt, auf heroische Weise Leben gerettet werden.
Which saved lives in a very
Eine abschließende Bilanz lässt sich jedoch noch nicht ziehen. So suchen die Einsatzkräfte weiterhin nach mehreren Fahrzeugen, die möglicherweise von der Brücke gestürzt und im Patapsco River versunken sind.
We've been able to mark what they believe to be 3 passenger vehicles. They've also been able to mark a cement truck, and we believe we've marked a 5th vehicle.
Wir konnten mit modernster Technologie unter Wasser 3 Passagierfahrzeuge orten und einen Zementlaster, erläutert Feuerwehrchef James Wallace, und ein weiteres Gefährt.
Right now we believe we've marked 5 vehicles.
Ob sich in den Fahrzeugen Menschen befunden haben oder noch befinden, ist derzeit noch völlig unklar.
Sebastian Hesse über das schwere Schiffs- und Brückenunglück in der vergangenen Nacht in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland. Seit Monaten protestieren Landwirte, nicht nur bei uns in Deutschland und im Nachbarland Frankreich. Immer häufiger finden diese Demonstrationen mit schweren Traktoren auch in Brüssel statt. Die Landwirte fordern dort bessere Regulierung der EU für ihre Märkte und vor allem weniger Bürokratie. Mehrere Zugeständnisse haben die Bauern den EU-Entscheidern schon abgerungen, aber sie machen trotzdem weiter mit ihren Protesten. Peter Kapern hat das heute für uns verfolgt.
Nein, kein Bürgerkrieg, nur eine kleine Bauernrevolte. So geht das jetzt wieder, seit Mitternacht in Brüssel. Böller, Hupen, schwarze Rauchsäulen, gesperrte Straßen, blockierte Tunnel, massenhaft Polizei. Das fast schon routinierte Begleitkonzert zum Treffen der EU-Agrarminister. Der Ratsvorsitzende David Clarenval.
Les agriculteurs manifestent de nouveau devant les murs du Conseil. Nous ne les avons pas oubliés.
Die Bauern demonstrieren wieder vor den Mauern des Ratsgebäudes, so Belgiens Agrarminister. Und wir haben sie nicht vergessen. In der Tat, keine andere Wählergruppe wird so kurz vor den Wahlen so sorgsam umhegt wie Europas Bauern. Seit Beginn der Proteste überschlagen sich Europas Politiker förmlich mit Vorschlägen, wie den Landwirten zu helfen sei. Und dabei wird manches über den Haufen geworfen, was gerade erst im Sinne des Klimaschutzes und des Erhalts der Artenvielfalt in mühseligen Verhandlungen auf den Weg gebracht worden ist. Das eiligst von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen persönlich geschnürte Entlastungspaket etwa nahm heute gerade rechtzeitig zum Beginn des Agrarrats eine wichtige Hürde. Der sogenannte Agrarsonderausschuss, ein Gremium mit Experten der Mitgliedstaaten, billigte von der Leyens Maßnahmenpaket. Jetzt muss nur noch das Europaparlament im Eilverfahren zustimmen, damit Europas Bauern rechtzeitig vor dem Termin der Europawahlen von allerlei Vorschriften entlastet werden. Österreichs Landwirtschaftsminister Norbert Totschneck.
Grundsätzlich begrüßen wir diese Vorschläge. Sie machen Sinn, sie bringen mehr Flexibilität für die Bäuerinnen und Bauern. Und aus meiner Sicht ist jetzt notwendig, dass diese Vorschläge rasch umgesetzt werden, damit sie einfach auch schnell ihre Wirkung bei den Betroffenen entfalten.
Von der Leyens Vorschlagsliste dreht sich vor allem um die sogenannten GLÖTS-Standards. Das Kürzel steht im Brüsseler Jargon für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand von Flächen. Diese Standards standen im Zentrum der letzten Agrarreform. Das Grundkonzept: statt Subventionsmilliarden ohne jegliche Auflage einfach pro Hektar Betriebsfläche unter Europas Bauern zu verteilen, sollte ein Teil der Subventionen an Umweltauflagen gekoppelt werden. 9 verschiedene davon wurden definiert. Vom Verzicht aufs Trockenlegen von Mooren bis hin zum Erhalt bestimmter Fruchtfolgen. GLÖTS 1 bis GLÖTS 9. Die meisten davon will Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nun für die nächsten Jahre gleich wieder außer Kraft setzen. Mit der Zustimmung der allermeisten Mitgliedstaaten, die den Druck der Bauernproteste ebenso spüren. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ließ zwar Skepsis erkennen, Deutschland stimmte aber trotzdem nicht gegen den Kommissionsvorschlag.
Gelegentlich habe ich das Gefühl, dass der ein oder andere, wenn er über Bürokratieabbau spricht, eigentlich damit meint, den Wegfall von Umweltauflagen, den Wegfall von Artenschutz, darum kann es uns nicht gehen.
Unterstützung signalisierte Özdemir etwa für den Vorschlag, kleine Höfe von weniger als 10 Hektar Fläche von allen Kontrollen freizustellen.
Le but est évidemment de pouvoir assurer une bonne compétitivité notre agriculture.
Das Ziel all dieser Maßnahmen, so Ratspräsident Clarenval, sei es, die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu bewahren, die Unabhängigkeit Europas von Lebensmittelimporten sicherzustellen und den Landwirten eine gerechte Bezahlung zu garantieren.
Aus Brüssel berichtete Peter Kapern. Mehrere Tage sind vergangen seit dem Terroranschlag auf eine Konzerthalle in der Nähe von Moskau. Und zwar behaupten die russischen Behörden, sie hätten die Täter bereits gefasst. Mehrere Männer wurden in dieser Woche vor laufenden Kameras präsentiert. Aber gleichzeitig hält die russische Führung auch fest an der Behauptung, auch das westliche Ausland treffe eine Schuld. Jürgen Buch mit Einzelheiten.
Die russische Führung legt sich immer stärker auf die Behauptung fest, die Ukraine sei für den Terroranschlag in einer Konzerthalle bei Moskau am vergangenen Freitag verantwortlich. Der Sekretär des russischen Sicherheitsrats Nikolai Patruschew hat das in aller Kürze vor einer Sitzung auf dem Flur einem Journalisten im Vorbeigehen zugerufen. Der fragte, wer ist schuld, der IS oder die Ukraine? Patruschews Antwort, die Ukraine. Der Leiter des Inlandsgeheimdienstes FSB, Alexander Bortnikow, wurde nach der Sitzung etwas ausführlicher. Die Banditen hatten vor, ins Ausland zu fliehen, und zwar auf das Gebiet der Ukraine. Nach unseren vorläufigen operativen Angaben wartete man dort auf sie. Momentan arbeiten wir intensiv daran, alle Mittäter an diesem Massaker zu ermitteln, sowohl auf dem Territorium unseres Landes als auch im Ausland. Auch mit den Partnergeheimdiensten aus befreundeten Staaten. Bortnikow sagte außerdem, dass davon auszugehen sei, die Geheimdienste der USA und Großbritannien seien mitverantwortlich für den Terrorakt. Die Ukraine hat alle Anschuldigungen zurückgewiesen. Michailo Podolyak, der Berater des ukrainischen Präsidenten, nannte die Behauptungen Patruschews und Bortnikows Lügen und die seien bereits chronisch. Der russische Präsident Putin sei von der obsessiven Idee besessen, die angebliche ukrainische Spur zu verfolgen. Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte sich zu dem Anschlag vom vergangenen Freitag bekannt. Unterdessen haben die russischen Behörden einen weiteren Mann festgenommen, dem sie eine Verbindung zum Terroranschlag in der Konzerthalle am vergangenen Freitag vorwerfen. Er soll den mutmaßlichen Tätern eine Wohnung vermietet haben, in der diese konspirative Treffen abgehalten haben sollen. Der Mann kirgisischer Herkunft bestreitet, etwas von den Terrorplänen gewusst zu haben. Der terroristische Anschlag hat in der russischen Politik eine Debatte darüber ausgelöst, das Moratorium für die Todesstrafe für terroristische Verbrechen aufzuheben. Unter anderem hat sich der Vorsitzende der rechtsorientierten liberaldemokratischen Partei, Leonid Slutsky, dafür ausgesprochen. Der Chef der Partei Gerechtes Russland, Sergei Mironow, schlug ein Referendum über die Rückkehr zur Todesstrafe vor. Der Sprecher der Staatsduma, Vjatcheslav Volodin, erklärte, ein Referendum sei überflüssig. In unserer Verfassung und Gesetzgebung ist die Todesstrafe nie abgeschafft worden. Es gibt eine Entscheidung des Verfassungsgerichts über die Aussetzung dieser Strafe. Man braucht deshalb keine Referenden, sondern es genügt eine neue Entscheidung dieses Gerichts. Es hat damals die Todesstrafe ausgesetzt, gemäß den Bestimmungen des Europarats, aber wir sind ja ausgetreten. Der Senator für Krasnojarsk, Andrei Klischas, meint dagegen, es sei eine Verfassungsänderung nötig. Das russische Verfassungsgericht hat die Debatte bisher nicht kommentiert. Nach Angaben des unabhängigen Internetportals Mediasona wurden im vergangenen Jahr in Russland 143 Fälle mit angeblichem Bezug zu Terror verfolgt. Vor 2018 waren es demnach jährlich weniger als 20 Fälle dieser Art.
Jürgen Buch berichtete, der Terror in Russland, der hat auch hier bei uns in Deutschland die Sicherheitsbehörden in Alarmbereitschaft versetzt. Vor allem die Fußball-Europameisterschaft im Sommer, die gilt vielen Experten jetzt als mögliches Anschlagsziel von Terroristen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD will deshalb zusätzliche Kontrollen einführen. Eva Huber.
Schöne 4 Wochen während der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im Sommer. Das wünscht sich Philipp Lahm, Turnierdirektor der EM 2024.
Also wir wollen Begegnungen schaffen, wir wollen, dass sich die Menschen treffen, gemeinsam feiern, zusammenkommen und uns, so wie wir auch leben, gemeinsam zu feiern.
Sagt der Ex-Fußballprofi im ARD-Morgenmagazin. Aber wenn viele Menschen zusammenkommen, nicht nur in die Stadien, auch beim Public Viewing und drumherum in den Kneipen, dann kann auch viel passieren. Sichere Spiele, das habe höchste Priorität, sagt Lahm.
Und so sind wir im Austausch mit den Sicherheitsbehörden, mit der Politik, mit der Polizei. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch um uns herum in den Nachbarländern.
Austausch mit den Nachbarländern ist das eine. Daneben nimmt die Bundesinnenministerin Nancy Faeser auch die Grenzen zu den Nachbarn in den Blick. Die SPD-Politikerin kündigt Kontrollen während der EM an. Und zwar an allen deutschen Grenzen. Sie will damit mögliche Gewalttäter an der Einreise hindern. Das sei durchaus üblich, sagte dazu am Montag ein Sprecher des Ministeriums.
Ich kann nur ganz allgemein sagen, dass üblicherweise bei solchen Großveranstaltungen an allen Grenzübergängen kontrolliert würde.
2006 rund um die WM gab es zum Beispiel auch Grenzkontrollen. Aktuell gibt es sie an der Grenze zu Polen, zu Tschechien, Österreich und der Schweiz. Da aber nicht wegen einer Großveranstaltung, sondern um Schleuser zu bekämpfen. Die Vorbereitungen auf das Turnier laufen aus Sicht von Innenministerin Faeser gut. Besonders im Fokus steht neben der Gefahr durch Cyberangriffe der Schutz vor Gewalttätern wie Hooligans und wie Islamisten und andere Extremisten, sagt Faeser. Der Anschlag in Moskau hat diese Gefahr noch mal deutlich ins Bewusstsein gerufen. Ein Sprecher des Innenministeriums betonte aber:
Es handelt sich nicht um eine neue Bedrohung. Das heißt, die Sicherheitskonzepte, die es zur Europameisterschaft gibt, umfassen selbstverständlich auch islamistische Bedrohungen. Selbstverständlich sind die beteiligten Behörden aber auch dabei, sowas kontinuierlich fortzuentwickeln und sich anzuschauen.
Ähnlich sieht das der Innenminister von Sachsen, Armin Schuster von der CDU.
Ich möchte eben keine Alarmstimmung verbreiten. Ich möchte eher sagen, wir sind auf solche Szenarien schon länger vorbereitet.
Der CDU-Politiker wünscht sich aber auch mehr Möglichkeiten bei der Online-Durchsuchung oder der Vorratsdatenspeicherung, um Anschlagspläne frühzeitig aufdecken zu können und nicht auf Hinweise aus dem Ausland angewiesen zu sein. Insgesamt kläre die Polizei aber intensiv auf und greife schnell zu. Und?
Dann machen wir natürlich jetzt im Moment neben den Einsatzkonzepten, die fertig sind, viel, viel Training, die Ausrüstungsfragen, die Sicherheitskonzeption immer wieder hinterfragen. Und dann geht es im Sommer, wenn es losgeht, natürlich um massive Präsenz, gerade da, wo viele Menschenmengen sind, also Public Viewing, die Spiele an sich, die Teamunterkünfte.
Damit dann in den 4 Wochen im Sommer sich Fußballfans aus aller Welt hier treffen können und gemeinsam und vor allem sicher feiern.
Der Bericht von Eva Huber. Und zu den guten Nachrichten an diesem Dienstag gehört natürlich diese. Die Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben sich auf einen Tarifvertrag geeinigt. Die Zeit der Streiks, die ist also erstmal vorbei. Und das Wichtigste vor allem, beide Seiten scheinen glücklich und zufrieden zu sein mit dem Ergebnis. Dieter Nürnberger erklärt uns das alles.
Mehr als 4 Monate Verhandlungszeit, insgesamt 6-mal wurde gestreikt, Vermittler hinzugezogen und auch die Arbeitsgerichte bemüht. Die heutige Einigung zwischen der Deutschen Bahn AG und der Gewerkschaft der Lokführer GDL beendet eine harte Tarifrunde. Im Mittelpunkt des Kompromisses, die Bahn AG wird bis 2029 die geforderte Einführung der 35-Stunden-Woche umsetzen. Und zwar über ein Stufenmodell mit Wahlmöglichkeiten. Demnach sinkt die Referenzarbeitszeit für GDL Mitglieder im Schichtdienst ab 2026 von derzeit 38 auf 37 Stunden und danach schrittweise auf 35 Stunden bis 2029 bei vollem Lohnausgleich. Allerdings sollen die Beschäftigten künftig selbst wählen dürfen, ob sie weniger arbeiten oder mehr verdienen wollen. Alles zwischen 35 und 40 Stunden sei dann möglich, sagt Martin Seiler, Personalvorstand bei der Deutschen Bahn AG. Wer sich für mehr Arbeit entscheide, erhalte zusätzlich 2,7% mehr Lohn pro Stunde.
Ein bloßes Überstülpen einer 35-Stunden-Woche halten wir nicht für modern, sondern wir wissen alle, dass die Mitarbeitenden gerne eine Option in Anspruch nehmen wollen. Deswegen haben wir dieses innovative Modell auch gestaltet.
Weitere Punkte des Tarifvertrags: 420 Euro mehr Entgelt in 2 Stufen und eine Inflationsausgleichsprämie von 2.850 Euro. GDL-Chef Klaus Weselski sagt, er habe sich weitgehend durchgesetzt. Vor allem die Einführung der 35-Stunden-Woche sieht er als großen Erfolg an. Beim Entgelt, der Laufzeit und auch beim Geltungsbereich des Abschlusses im Bahnkonzern musste er aber Abstriche hinnehmen. Die GDL wollte beispielsweise auch Tarifverträge für die gerade neu gegründete Infrastruktursparte der Bahn AG abschließen.
Herr Seiler hat verkündet, dass er das Tarifergebnis in nur 18 Betrieben anwenden wird. Das bedeutet für Zehntausende Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, dass sie die mit uns gemeinsam erkämpften Tarifverbesserungen nicht erhalten sollen.
Es gilt somit auch im Bahnkonzern weiterhin das Tarifeinheitsgesetz von 2015, wonach die jeweils größere Gewerkschaft in einem Unternehmen federführend ist. In den 300 Betriebseinheiten der Bahn AG ist das mehrheitlich die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Die GDL habe, so die Deutsche Bahn, derzeit lediglich in 18 dieser Betriebe eine Mehrheit. Ökonomen loben vor allem den flexiblen Arbeitszeitkompromiss des neuen Tarifvertrags. Dies sei für den Umgang mit der Fachkräfteknappheit besser als eine zwangsweise Senkung der Arbeitszeit, sagt beispielsweise Clemens Fuest, der Präsident des Münchner IFO-Instituts. Erleichterung auch bei Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP.
Das ist auch eine gute Nachricht für unseren Wirtschaftsstandort, der dringend auf eine funktionierende Bahn
angewiesen ist.
Zugleich warnte der Minister aber auch davor, dass diese lange und harte Tarifauseinandersetzung, so wörtlich, keine Schule machen dürfe. Vor allem aus Teilen der Wirtschaft und der CDU-CSU hatte es Vorschläge gegeben, das Streikrecht für Bereiche der kritischen Infrastruktur künftig zu überdenken. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 26 Monaten. Danach gilt zudem eine zweimonatige Verhandlungsphase mit Friedenspflicht. Konkret bis Ende Februar 2026 sind keine weiteren Streiks der GDL zu erwarten.
Dieter Nürnberger über die Tarifeinigung bei der Deutschen Bahn. Und was jetzt noch fehlt, ist der Blick in die Kommentare der Tageszeitung von morgen. Zusammengestellt hat sie Detlef Karg, vorgetragen werden sie von Peter Pelzer.
Thema ist auch hier der Tarifabschluss bei der Deutschen Bahn. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder kommentiert: Dank seiner Beharrlichkeit hat GDL-Chef Klaus Weselski sich mit der 35-Stunden-Woche für Schichtarbeiter durchgesetzt. Doch gelohnt hat sich das trotzdem nicht. Weniger als 10.000 GDL-Mitglieder werden davon profitieren. Die Frankfurter Rundschau ist anderer Ansicht. Mit dem Ende des hitzigen Tarifkonflikts haben alle gewonnen. Die Fahrgäste, die GDL um Klaus Weselski und auch das Bahnmanagement. Es ist ein klassischer Kompromiss. Alle Seiten können Erfolge vorweisen. Alle müssen Zugeständnisse machen. Das Handelsblatt erklärt: In einer dramatisch alternden Gesellschaft von der allgemeinen 35-Stunden-Woche mit Lohnausgleich zu träumen, ist illusorisch. Als kollektiver Freizeitpark kann Deutschland im internationalen Wettbewerb nicht bestehen. Die Glocke aus Oelde in Westfalen zweifelt gar am Erfolg von GDL-Chef Weselski. Bei der Laufzeit musste Weselski eine Klatsche einstecken. Statt 12 sind es 26 Monate. Der bald scheidende GDL-Chef selbst würde das jedoch niemals zugeben. Dafür ist er viel zu selbstherrlich. Niederlagen eingestehen, nicht seine Sache. Und für die Stuttgarter Zeitung ist klar: Den harten Kurs wird auch Weselskis Nachfolger beibehalten, schon weil auch er den Erzfeind, die große Gewerkschaftsschwester EVG, ausstechen muss. Zwischen EVG und Bahn läuft der Tarifvertrag in einem Jahr aus. Dann wären auch hier wieder Streiks möglich. Kaum vorzustellen, dass sich die EVG mit weniger als die GDL abspeisen lässt. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle geht auf die zunächst abgewendete Auslieferung von Julian Assange in den USA ein. Würde Assange, obwohl er kein US-Bürger ist, nach Amerika ausgeflogen, müssten Journalisten weltweit jederzeit fürchten, dass ein Staat sie wegen ihrer investigativen Arbeit auch im europäischen Rechtsraum anklagen und dann eine Auslieferung verlangen könnte. Ein Horrorszenario. Assange hat für seine Veröffentlichungen längst teuer bezahlt. Die Süddeutsche Zeitung blickt die Rolle der USA im Assange-Verfahren. Die Reaktion der USA ist höllisch politisiert. In solchen Fällen endet die Kooperation zwischen Rechtsstaaten, auch zwischen Befreundeten. Es ist überfällig, dass Großbritanniens Justiz dies in Richtung der USA endlich ausspricht und Julian Assange freilässt. Die Zeitung ND der Tag aus Berlin blickt auf die deutsche Haltung im Fall Assange. Eine Schande ist und bleibt es, dass die den westlichen Werten sonst so sehr verpflichtete deutsche Regierung dazu weiter schweigt. Auch gestern kein Wort, etwa von Außenministerin Annalena Baerbock, die bis zur Bundestagswahl 2021 regelmäßig die Freilassung von Assange gefordert hatte.
Und das war Thomas Pelzer mit der Presseschau. Hier im Deutschlandfunk macht gleich Andrea Gerg weiter mit der Sendung Fazit in der Radionacht. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht.